Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der CSU-Vorsitzende Seehofer gerät in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck. Als erster größerer Parteiverband stellte sich heute die Bayerische Junge Union öffentlich gegen ihn. Auf der Landesversammlung in Erlangen forderte sie den Rückzug Seehofers spätestens im kommenden Jahr. Seehofer hatte seinen ursprünglich geplanten Redeauftritt bei der Jungen Union kurzfristig abgesagt und dies mit den Jamaika-Sondierungen in Berlin begründet.
Frust und Ärger sitzen tief in Bayerns junger Union. Mit großer Mehrheit stellt sie sich offen gegen Horst Seehofer.
Wir brauchen einen anderen Spitzenkandidaten, der uns 2018 die Wahl führt. Und insoweit müssen wir diesen Weg gehen, dass wir auch innerhalb der CSU eine personelle Erneuerung fahren.
Was ist bloß geschehen? Jetzt sind es nicht mehr nur Einzelstimmen gegen Seehofer, sondern ein ganzer CSU-Parteiverband. Und das mitten in äußerst schwierigen Verhandlungen für ein Jamaika-Bündnis. In der Union selbst herrscht Skepsis, ob der vielen offenen Fragen noch zum Ziel zu kommen.
Eine Regierung kann nicht aus Fragen bestehen, sondern sie muss aus Lösungen bestehen. Und das heißt, diese Woche wird die Zeit der Antworten. Und das heißt, es wird noch ein erhebliches Stück schwieriger als in der vergangenen Woche.
Zu Geschlossenheit ruft CSU-Vize Manfred Weber auf und rät der CSU-Jugend Geduld. Seehofer habe noch eine wichtige Mission.
Wir sind in Berlin jetzt in extrem schwierigen Gesprächen und deswegen muss sich die Partei jetzt darauf konzentrieren, dass wir das, was wir den Menschen im Wahlkampf zugesagt haben, auch umsetzen. Das ist jetzt die Aufgabe, die Horst Seehofer hat.
Der CSU-Vorsitzende selbst lässt sich kaum etwas anmerken. Nach unionsinternen Beratungen in Berlin gibt er sich betont gelassen.
Wir haben in der Führung der CSU unter Beteiligung des JU-Vorsitzenden entschieden, dass wir während dieser Sondierungsgespräche keine Personaldebatten führen. Ich halte mich daran.
Andere tun es nicht. Für Seehofer ein Handicap im kommenden Verhandlungsmarathon.
Bundesaußenminister Gabriel hat sich mit seinem türkischen Kollegen Çavuşoğlu in Antalya getroffen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ging es bei dem informellen Gespräch um die schwierigen Themen im Verhältnis beider Staaten und um Erwartungen auf beiden Seiten. Die Beziehungen sind seit Monaten angespannt, unter anderem wegen der Inhaftierung mehrerer deutscher Staatsbürger in der Türkei.
Entspannung, das sollen diese Bilder offenbar signalisieren. Außenminister Gabriel mit seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu leger gekleidet beim Spaziergang in Antalya. Vor knapp einem Monat sagte Çavuşoğlu Richtung Berlin, wenn ihr einen Schritt auf uns zukommt, dann gehen wir euch zwei Schritte entgegen. Am Abend nach der Reise zeigt sich Gabriel mit dem Gespräch zufrieden.
Wir haben jetzt nächste Schritte, wie wir weiter verfahren wollen, wie wir die Gespräche zwischen den Ministerien fortsetzen, welche Themen wir auf die Tagesordnung setzen. Aber ich glaube, das war wichtig, dass wir, das ist eben die Aufgabe in solchen Zeiten, erstmal überhaupt wieder in vernünftige Gespräche kommen.
Das Treffen findet 1,5 Wochen nach der Freilassung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steutner aus einem türkischen Gefängnis statt. Inzwischen wurde bekannt, dass eine weitere Deutsche freigelassen wurde. Dennoch dürfte in Antalya Thema gewesen sein, dass noch immer 9 deutsche Staatsangehörige aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. So auch die Übersetzerin und Journalistin Mishale Tolu und der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, Deniz Yücel.
Çavuşoğlu hingegen dürfte kritisiert haben, dass sich einige Anhänger des Islampredigers Gülen in Deutschland der Verfolgung durch den türkischen Staat entziehen können. Ankara macht Gülen für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich. Zum anderen sind der türkischen Regierung die Aktivitäten der kurdischen PKK in Deutschland ein Dorn im Auge. Der türkische Staat befindet sich seit Jahrzehnten in einem blutigen Konflikt mit der PKK, die auch in Deutschland als Terrororganisation eingestuft wird.
Die PKK spielte heute auch in Düsseldorf eine Rolle bei einer Demonstration von mehreren tausend Kurden. Weil zahlreiche Teilnehmer verbotene Fahnen mit dem Bild des PKK-Anführers Öcalan schwenkten, sei der Demonstrationszug gestoppt worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte seien mit Fahnenstangen attackiert worden und hätten Pfefferspray eingesetzt. 12 Polizisten und 3 Demonstranten wurden verletzt. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen.
Die italienische Küstenwache hat mehrere hundert Flüchtlinge in den Hafen von Reggio Calabria gebracht.
Sie waren in einer dramatischen Rettungsaktion aus dem Mittelmeer geborgen worden. Bei der Aktion kenterte eines der überladenen Schlauchboote. Mehrere Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, stürzten ins Meer. Zahlreiche Flüchtlinge seien ertrunken, berichten Rettungskräfte. Die Migranten kommen unter anderem aus Somalia, Eritrea, Nigeria, Ghana und Sudan.
Zwei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn sind dort heute zahlreiche Menschen für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. Sie forderten vor allem den Ausstieg aus dem Kohlestrom und eine umfassende Energiewende. Nach Schätzungen der Polizei nahmen mehr als 10.000 Menschen an der Kundgebung teil. Die Veranstalter sprachen von rund 25.000 Demonstranten.
Gemeinsam für den Kohleausstieg. Aus der ganzen Welt sind sie nach Bonn gekommen, um zwei Tage vor der Klimakonferenz Druck zu machen auf die Politik. Auch aus den Regionen, in denen die Menschen den Klimawandel schon jetzt zu spüren bekommen. Wir gehen als Erste unter, wenn wir uns nicht bald von den fossilen Brennstoffen verabschieden. Wir müssen sie unter der Erde lassen. Raus aus der Kohle, dem noch immer größten Klimakiller, fordern sie hier. Nur so könne Deutschland seine eigenen Klimaziele erreichen. Dazu sei aber vor allem politischer Mut nötig.
Ein bisschen wie der Atomausstieg in Deutschland war. Das ganz praktisch eine Kohlekraftwerk nach dem anderen weg vom Netz geht und guckt, okay, was müssen wir gleichzeitig machen in Energieeffizienz und in erneuerbare Energie, was ganz klar ist, dass die Lichter nicht ausgehen.
Bisher scheitert der Kohleausstieg am politischen Willen. Doch das könnte sich jetzt ändern.
Der entscheidende Punkt ist, dass mittlerweile alle akzeptiert haben, auch die in den betroffenen Regionen lebenden und arbeitenden Menschen und die Unternehmen, dass wir einen Ausstieg brauchen. Wir streiten jetzt allenfalls noch um die Frage, wie schnell geht es und wie und auf welche Art und Weise machen wir es.
Klare Zusagen für eine radikale Energiewende müssten bald kommen, heißt es in Bonn. Denn dass ausgerechnet Deutschland seine Klimaziele verfehlen könnte, sei eine Blamage für den Gastgeber der Weltklimakonferenz.
Im Vorfeld der Klimakonferenz sorgte ein neuer US-Report für Aufsehen. Der von 13 Behörden veröffentlichte Bericht kommt zu dem Schluss, dass der Klimawandel vor allem vom Menschen verursacht wird. Er widerspricht damit in weiten Teilen dem Standpunkt von Präsident Trump. Entgegen den Befürchtungen vieler Wissenschaftler versuchte das Weiße Haus aber nicht, die Veröffentlichung zu blockieren. Was nötig wäre, um den Anstieg der Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, das erklären wir in einem Hintergrundbericht in unserer Tagesschau-App. Der sogenannte Islamische Staat ist in Syrien weiter auf dem Rückzug. Die Terrormiliz kontrolliert nur noch kleinere Gebiete in dem Bürgerkriegsland. In den vergangenen Tagen hatten syrische Regierungstruppen die lange umkämpfte Provinzhauptstadt Deir al-Zor zurückerobert, unterstützt von russischen und iranischen Streitkräften. Die Islamisten sollen sich in die Gegend östlich des Euphrat zurückgezogen haben.
Im Osten Syriens stoßen die Regierungstruppen nach eigenen Angaben immer tiefer in IS-kontrolliertes Gebiet vor. Die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates befinden sich offenbar weiterhin in der Defensive. Die Wüste bietet ihnen keine Deckung. Ein hoher General der syrischen Armee, der aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden will, sieht das Ende der Terrorgruppe IS endgültig gekommen. Der IS sei nur noch im Osten in nennenswerter Zahl aktiv. Dieses Gebiet wird vom IS kontrolliert. Es ist ein kleines Gebiet. Wir werden es bald befreien, so Gott will. Das wird das Ende des IS in Syrien, im Irak und in der Welt bedeuten. Ein militärischer Sieg im Osten des Landes ist ein wichtiger Schritt gegen den IS-Terror im Land. Doch damit ist der Krieg noch lange nicht beendet. Denn im Westen konzentrieren sich in der Provinz Idlib andere Dschihadistengruppen. Ihre Zahl übersteigt die des IS bei weitem. Darunter die Al-Qaida-nahe Nusra-Front, die sich heute Tahrir al-Sham nennt. Die Dschihadistengruppen im Westen Syriens werden derzeit vor allem aus der Luft angegriffen. Deir ez-Zor im Osten Syriens ist offenbar weitestgehend vom IS befreit. Im Westen aber kämpfen immer noch geschätzt 50.000 schwer bewaffnete, sehr radikale, kampferprobte Dschihadisten. Das heißt, es wird ein langer Kampf für die syrische Regierung, auch den Westen des Landes unter Kontrolle zu bringen.
In Österreich hat der ehemalige Grünen-Politiker Pilz seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch seinen Sitz im neu gewählten Parlament werde er abgeben. Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, 2013 eine Frau bei einer Konferenz sexuell belästigt zu haben. Er könne sich an den Vorfall nicht erinnern, ziehe aber die Konsequenzen, so Pilz. Anders als die Grünen war der Politiker im Oktober mit seiner Liste Peter Pilz in den Nationalrat gewählt worden. In der Fußball-Bundesliga bleibt RB Leipzig dem Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen. Im Verfolgerduell des 11. Spieltages setzten sich die Sachsen mit 2:1 gegen Hannover 96 durch.
Ralf Hasenhüttl atmete tief, ganz tief und lächelte dann doch. Hannover wäre mit einem Sieg in der Tabelle an Leipzig vorbeigezogen und dementsprechend spielte 96. Bebu findet in der 56. Minute Jonatas. Der Brasilianer mit seinem dritten Saisontor zum 0:1. Klostermann fälscht den Ball unhaltbar für Gulaschi ab. Leipzig drohte wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage. Dann der eingewechselte Forsberg auf Werner. Und der Däne Yusuf Poulsen schließt den perfekten Angriff ab. Nationalspieler Timo Werner zuvor mit einigen unglücklichen Aktionen. Aber 5 Minuten vor Schluss lösten sich alle Fesseln. Dämme auf Forsberg, auf Werner und der mit seinem 6. Saisontor. RB siegt 2:1 gegen Hannover. 2 geniale Momente waren dafür nötig. Schon der 4. Leipziger Sieg zu Hause dank Timo Werner.
Einer der umjubelten Sieger des HSV beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart war mit Jan Fiete Arp der jüngste Mann auf dem Platz. Bevor der 17-Jährige das letzte Tor des Tages erzielte, war viel passiert in Hamburg, beginnend mit einer zu harten gelb-roten Karte gegen Stuttgarts Burnitsch nach 12 Minuten. 7 Minuten später ging der HSV in Führung, weil Ron-Robert Zieler einen Freistoß von Aaron Hunt unterschätzte und unglücklich zum 1:0 Pausenstand für den HSV ins eigene Tor beförderte. Per Videobeweis nach Handspiel von Dennis Diekmeyer bekam der VfB Stuttgart 10 Minuten nach der Pause einen Elfmeter zugesprochen. Daniel Ginzek mit dem 1:1. Was nur 13 Minuten Bestand hatte, Dennis Diekmeyer mit der Flanke auf Philipp Kostic, der HSV wieder in Führung. Angetrieben auch vom starken Ito verdiente sich der HSV den 2. Heimsieg der Saison, den Jan Fiete Arp bei seinem Startelfdebüt zum 3:1 Endstand in der 69. Minute vollendete. Auch dank der großartigen Jungstars schafft der HSV seinen 500. Bundesliga-Heimsieg.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Freiburg-Schalke 0:1, Mönchengladbach-Mainz 1:1, Augsburg-Leverkusen 1:1. Im Spiel Dortmund gegen München steht es kurz vor dem Ende 0:3. Bereits gestern besiegte Frankfurt Bremen mit 2:1. Morgen trifft Köln auf Hoffenheim und Wolfsburg empfängt Berlin. Die Tabelle. München an der Spitze, Leipzig auf Rang 2, dann Dortmund und Schalke auf den Europa-League-Plätzen, Hannover und Frankfurt. Mönchengladbach ist 7. vor Leverkusen und Augsburg. Die zweite Hälfte, Stuttgart 12., dann Mainz, Wolfsburg und Hamburg. In der Abstiegszone Freiburg, Bremen und Köln. Die Lottozahlen. 3, 7, 14, 21, 46, 47, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 5. November.
Ein Ausläufer des skandinavischen Tiefs zieht ostwärts über Deutschland und verdrängt die milde Luft. Heute Nacht breiten sich in der Westhälfte Wolken und Regen aus. Im Osten und Südosten bleibt es zum Teil klar. Hier gibt es auch am Tag noch Wolkenlücken. Der Regen verlagert sich aber ostwärts und erreicht am Abend auch Ostbayern und die Lausitz. In Hochlagen geht er in Schnee über. In der Nacht kühlt es ab auf 11 bis 2 Grad. Morgen Höchstwerte von 7 Grad in der Eifel bis 15 Grad im Chiemgau. Am Montag im Südosten noch Regen, oberhalb 600 Meter Schnee, sonst meist freundlich. Dienstag im Nordwesten und Norden noch viel Sonne, sonst zunehmend wolkiger. Mittwoch viele Wolken und stellenweise etwas Regen.
Um 23.30 Uhr begrüßt Pina Atalay Sie mit diesen Tagesthemen. Seehofers Niedergang, neue Rückzugsforderungen aus den eigenen Reihen und unschuldig hinter Gittern, wie Justizopfer in Deutschland alleingelassen werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.